Entdecke Schweden zusammen mit Elchkuss. Frühjahr 1905 will ein Bewohner Visbys, der zentralen Stadt auf der Insel Gotland, eine Laube bauen. Auf einem Grundstück unweit der imposanten Stadtmauer aus dem Mittelalter. Die Stadt hat sich mittlerweile ausgeweitet und auch jenseits der Stadtmauer haben sich Straßenzüge und Häuser ausgebreitet. Der Ort, an dem der Bewohner seine Laube errichten möchte, erinnert noch vage daran, dass hier vor langer Zeit keine Stadt, sondern Weideland war. Kurz Spätlingen. Die Weide am Kreuz. So heißt die Stelle hier. Das große Steinkreuz war schon vor vielen hundert Jahren zur Erinnerung an die Toten einer Schlacht aufgestellt worden. Aber all das ist lange her. Als er den Untergrund für den Bau der Laube vorbereitet, entdeckt er Knochen in der Erde. Menschliche Knochen. Die Polizei wird herbeigerufen, später Archäologen, denn es zeigt sich, dass da noch mehr, deutlich mehr Knochen im Erdreich liegen. Am 23. Juli 1905 beginnen die offiziellen archäologischen Ausgrabungen unter der Leitung von Oskar Wennerstein. Sie werden zur Sensation werden. So sensationell, dass später sogar der deutsche Kaiser Wilhelm II. Anreisen wird, um sich das Gefundene zeigen zu lassen. Dort, wo der Bewohner Visby seine Laube errichten wollte, befindet sich ein Massengrab. Vier weitere werden in den Jahren und Jahrzehnten darauf noch entdeckt. Bis heute sind etwa 1200 Individuen untersucht worden, die hier in diesen Massengräbern lagen. Aber zwei Massengräber, die warten noch darauf, wissenschaftlich bearbeitet zu werden. Man schätzt, dass bis zu 2000 Tote hier begraben sind. Sensationell ist der Fund aber nicht nur wegen der schieren Menge an Toten. Einzigartig ist, dass viele Schädel und Skelette noch in Rüstungen, Harnischen, Kettenhauben stecken. Es scheint so, als habe man hier viele Tote möglichst schnell unter die Erde bringen wollen. Die Skelette sind wild durcheinander, als habe man die Toten einfach hineingeworfen. Es sind die Toten der Schlacht vor den Toren Visbys im Jahr 1361. Eine der blutigsten Schlachten im schwedischen Mittelalter und eine, bei der die Stadt Visby nicht allzu gut dasteht. Um diese Schlacht und um Visby im Mittelalter, da soll es heute drum gehen. Ich begrüße dich ganz, ganz herzlich zu dieser 11. Folge aus der Serie über die Geschichte Schwedens. Wir haben uns von der Herausbildung Schwedens, also der geologischen Herausbildung Schwedens, über die Eisenzeit, die Wikingerzeit, ins Mittelalter vorgearbeitet. Und nun richtet sich der Blick nach Gotland, wo sich eben 1361 Großes abspielt, oder man könnte eher sagen Schreckliches. Schön, dass du dabei bist bei dieser Folge. Mein Name ist Jo von Elchkuss, dem Podcast für Schweden. Die südlichen schwedischen Regionen Skåne, Blekinge und Halland sind noch gar nicht so lange schwedisch. Erst 1658 kamen sie zu Schweden. Davor waren sie Teil von Dänemark. Obwohl, das stimmt nicht ganz, denn 1332, da gelang es dem schwedischen König Magnus Eriksson, von dem bereits ja schon des Öfteren die Rede war, er stiftete den Königshof Vadstena für das dortige Kloster, das haben wir in der letzten Folge auch besprochen, da ging es um Vadstena und die heilige Birgitta. Er verfasste auch den Pestbrief 1349, um den ging es in der Folge über die Pest in Schweden. Das heißt, Magnus Eriksson, der ist schon öfter hier aufgetaucht und diesem König gelang es auch, die Regionen, also diese südlichen Regionen Schwedens, dem schwedischen Reich einzuverleiben. Aber das war nur von sehr kurzer Dauer. Denn 1340 bestieg in Dänemark Valdemar Atterdag den Thron. Er regierte von Anfang an mit eiserner Hand, sehr zielstrebig, sehr machtbewusst, er stärkte seine königliche Gewalt und er machte sich bald daran, die verloren gegangenen Gebiete zurückzuholen. 1360 eroberte er Skåne, Blekinge und weite Teile Hallands. Die schwedische Zeit dieser Region dauerte also nicht einmal 30 Jahre an. Schweden war in dieser Zeit in einer Phase der militärischen Schwäche und hatte dem Dänenkönig kaum etwas entgegenzusetzen. Und das ermunterte Valdemar Atterdag. Jetzt bekam er richtig Hunger. Da gab es ja noch mehr zu holen. So rüstet er eine Flotte aus und die segelt 1361 zunächst nach Öland, erobert auch diese Insel ohne nennenswerten Widerstand und jetzt kann er seinen Blick zur anderen großen schwedischen Insel richten, die bedeutend wichtiger und vor allem viel, viel reicher ist. Also reicher als Öland. Gotland mit der äußerst wohlhabenden Stadt Visby. Sie ist zum damaligen Zeitpunkt wahrscheinlich die reichste Stadt in Schweden. Die Bewohner Visbys erhalten im Mai 1361 eine Warnung von König Magnus Eriksson. Er schreibt: Som ni vet har det kommit till vår kännedom att några av våra fiender sammansvärjer sig till vårt och rikets skada och fördärv och i hemlighet förbundit sig att med vapenmakt och en stark herr angriper ert område. Also, wie ihr wisst, erreicht uns die Nachricht, dass einige unserer Feinde sich zusammengetan haben, zu unserem und des Reiches Schaden und Verderben. Und im Geheimen sich verbündet haben, um mit Waffenmacht und einem starken Heer euer Gebiet, also das gotländische Gebiet, anzugreifen. Der Angriff des dänischen Königs kommt also nicht unerwartet. Wie König Magnus Eriksson gewarnt hat, so kommt es. Im Juli des gleichen Jahres taucht eine Flotte von etwa 30 Schiffen vor der Küste Gotlands auf. In der Nähe des heutigen Klintehamn, das ist an der Westküste, so auf halber Höhe ungefähr, also südlich von Visby, hier steigen ungefähr 2000, vielleicht ein bisschen mehr als 2000 Soldaten an Land. Viele sind keine Dänen, sondern deutsche Söldner im Dienst des dänischen Königs. Die vorgewarnten Bauern Gotlands wollen das hier aber nicht einfach so durchziehen lassen. Sie stellen sich bei Fjäle Mühe dem Dänenkönig entgegen. Sie sind in der Überzahl, müssen aber bald klein beigeben und den Rückzug antreten. Das dänische Heer zieht daraufhin weiter gen Norden nach Visby, wohin auch das verbliebene Bauernheer geflohen ist. Und der Anblick dieser Stadt, wo sie jetzt hinfliehen, beziehungsweise die Dänen, die nachrücken, dieser Anblick, der muss herrlich gewesen sein. Schon von Weitem sieht man die weißen Türme und die Mauern dieser prächtigen, dieser reichen Stadt. Sie ist die Handelsstadt in Schweden. Und zusammen mit Lübeck auch die bedeutende Stadt im gesamten Ostseeraum. Sie dominiert den lukrativen Handel mit dem russischen Nowgorod. Viele Kaufleute haben es hier zu enormem Wohlstand gebracht. Diese Kaufleute, die haben Visby groß gemacht. Das ist eine Handelsstadt, durch und durch eine Handelsstadt. Aber es war nicht immer so, dass nur die Kaufleute hier Handel getrieben haben. Es ist nachgewiesen, dass auch in früheren Zeiten auch Bauern von Gotland, also nicht aus Visby, sondern aus dem Umland, Handel mit auch Russland getrieben haben. Sie rüsteten eigene Schiffe aus und fuhren mit ihnen Richtung Osten nach Novgorod. Farmen nannte man diese handeltreibenden Bauern. In Novgorod kamen sie im Farmannagård unter, der extra für sie errichtet worden war, als ein Hof für die Farmen. Und das ist vor allem so im 10., 11. Jahrhundert so. Spätestens ab 1100 übernimmt aber die Stadt Visby den Handel. Hier befindet sich der einzige und noch dazu ein sehr, sehr großer Hafen für den Außenhandel. Die Händler fahren von hier nach Novgorod, um dort Felle, Wachs und anderes zu erwerben. Aber auch die Routen in die Niederlande bis nach England werden häufig befahren. Im nördlichen Ostseeraum wird Visby bald so dominant, dass auch immer mehr deutsche Kaufleute sich in der Stadt niederlassen. Die Deutschen, die werden wichtig für die Stadt. Ähnlich wie auch für Stockholm. Stockholm wurde ja letztendlich von deutschen Kaufleuten groß gemacht. Und so ist es auch in Visby. Die Deutschen haben bald sogar eine eigene Kirche, das ist St. Peter. Sie prägen die Stadt immer mehr. Unter schwedischen Patrizierfamilien ist es en vogue, Deutsch zu sprechen. Ganz im Gegensatz zur Landbevölkerung außerhalb Visbys. Sprachforscher haben dann nachweisen können, dass der Dialekt der Gotlänninger bis ins 16. Jahrhundert eigentlich kaum Spuren des Deutschen aufgenommen hat. Ähnlich wie das Isländische. Und ganz anders als andere Dialekte in Schweden, wo das Deutsche viel, viel stärker präsent ist, von alten deutschen Wörtern. Das heißt, hier grenzte, also hier auf dem Land, da grenzte man sich offensichtlich sehr, sehr deutlich von der Stadt und ihrer Teutophilie ab. Aber dazu noch später ein bisschen mehr. Das wird noch wichtig, warum da so ein Graben zwischen Stadt und Land auf Gotland herrschte. Mit den Deutschen gab es durchaus aber auch Konflikte, vor allen Dingen dann, als Lübeck sich immer mehr aufschwang, den Ostseehandel zu dominieren. Da gab es durchaus Konkurrenz. Auch Lübeck wollte nach Novgorod und das birgt natürlich Konfliktpotenzial in späteren Jahren. Da gibt es dann auch manchmal Krieg zwischen den beiden Städten, aber so weit sind wir noch nicht. Aber zunächst wächst Visby rasch und wird reich und davon profitiert auch die restliche Insel, also auch die Bauern im Umland, da sie ihr Weizen oder andere Agrarprodukte in die Stadt und oder über die Stadt an zum Beispiel norddeutsche Städte verkaufen können. Das heißt, die Insel wird insgesamt recht wohlhabend. Mitte des 13. Jahrhunderts beschließt dann die Stadt, sich und den wertvollen Hafen mit einer Mauer zu schützen. Das ist ein Mammutprojekt, das hier in Angriff genommen wird. Die Bauzeit der Stadtmauer beträgt 30 Jahre und dann steht sie da, die Mauer. Massiv und dick und stellenweise bis zu 11 Metern hoch mit 29 Bodentürmen und 22 oder 23 Satteltürmen. Also Satteltürme, das sind Türme, die so ja auf der Mauer aufhocken, also nicht bis zum Boden reichen. Insgesamt hat die Stadtmauer also 51 oder 52 Türme. Heute steht noch ein Großteil dieser wirklich sehr, sehr, sehr imposanten Mauer. 27 Bodentürme und 9 Satteltürme haben die Zeit überdauert. Die Mauer ist auch ein ganz, ganz wesentlicher Faktor, weshalb Visby 1995 auf die UNESCO-Welterbeliste gesetzt wurde. Manche sagen, der Bau der Mauer sei vornehmlich als Schutz vor den Bauern des Umlands gedacht. Schließlich steht die Mauer auf der Landseite und nicht zur See hin. Und das heißt, so wird argumentiert, das sei eigentlich ein Schutz vor den Bauern. Und es wird dabei mit dem gotländischen Bürgerkrieg argumentiert. Doch der brach erst aus, nachdem die Mauer stand. Das heißt, wahrscheinlich war der Hauptzweck eben nicht Schutz vor den Bauern. Richtig ist aber dennoch, dass das erste Mal, wo die Mauer wirklich zum Einsatz kam, sie eben gegen die Bauern von Gotland genutzt wurde. So konnte sich die Stadt eben vor diesen Bauernrotten schützen. Ausgangspunkt für diesen Bürgerkrieg zum Ende des 13. Jahrhunderts ist, dass die Bürger der Stadt einer Steuererhöhung zustimmen, die für ganz Gotland gilt und von der die Bauern alles andere als begeistert sind. Sie wollen diese Steuererhöhung nicht, aber die Bürger stimmen ihr zu über die Köpfe der Bauern hinweg. Das passt den Bauern natürlich überhaupt gar nicht. Es kommt zu kriegerischen Auseinandersetzungen, zu Konflikten. Die Bauern müssen irgendwann mal klein beigeben. Ja, und seitdem ist die Stimmung zwischen Stadt und Land auf Gotland etwas angespannt, wenn nicht sogar miserabel. Man traut sich nicht. Auch das wird noch wichtig für später. Der Entwicklung der Stadt tut dies aber kein Abbruch, dieser Bürgerkrieg. Um das Jahr 1300 ist Visby zusammen mit Lübeck die größte und wichtigste Stadt im Ostseeraum. Als 1356 die Hanse ganz formell gebildet wird, ist es daher auch glasklar, dass Visby die Führung über die nördlichen Mitgliedsstädte übernimmt. Das ist ein Höhepunkt der Stadtgeschichte. Aber nun nähert sich das Jahr 1361, das Jahr der Schlacht vor den Toren Visbys. Die Bauern Gotlands, die bereits eine Niederlage einstecken mussten, sammeln sich am 27. Juli des Jahres 1361 vor der Stadtmauer Visbys. In die Stadt werden sie nicht eingelassen, da man fürchtet, dass Visby eine Belagerung nicht lange durchhalten könne und ja, man zudem auch Angst hat, dass dann ja die schöne Stadt in Schutt und Asche gelegt werden könnte. Also hält man die Bauern lieber draußen. Es sind ungefähr 2000 Gotlänninger. Die stellen sich nun auf zwischen dem südlichen Stadttor und dem Sulberja-Kloster. Das ist ein Kloster, das so außerhalb der Stadt liegt. Und so hat man, so zumindest die Hoffnung, die beiden Flanken durch die Stadtmauer einerseits und das Kloster andererseits geschützt. So stehen sie da und nun treten ihnen ungefähr 1800 Soldaten auf dänischer Seite entgegen. Das heißt, man ist auch hier leicht in der Überzahl. Aber das wird nichts helfen. Es ist ein warmer, ein geradezu heißer Tag. Die Anspannung der Bauern, die muss enorm sein. Sie sehen, wie die gefürchteten dänischen Armbrustschützen in Stellung gehen. Und dann regnet auch schon die erste Salve an Pfeilen auf die Bauern herab. Damit beginnt die Schlacht und ja, für viele ist sie sofort vorbei. Man schätzt, dass bis zu einem Viertel der Bauern von den Pfeilen der Armbrustschützen getötet oder verletzt worden sind. Zudem kommen plötzlich auch noch Pfeile aus Richtung des Sulberja-Klosters angeflogen, in das die Dänen eindringen konnten. Und damit entsteht so eine erste Verwirrung bei den Gotlänningern. Ja, dieser anfängliche Stellungskampf, der dauert vielleicht so eine halbe Stunde. Dann stürmen die Dänen los. Es bricht ein brutaler Kampf Mann gegen Mann aus. Wie genau die Schlacht abläuft, das können wir heute nicht mehr sagen. Es gibt kaum schriftliche Quellen, die irgendwie beschreiben, was da genau passiert ist oder wie, wo, was passiert ist. Aber wir haben zum Glück die Archäologie. Und die liefert deutlich mehr Erkenntnisse. Die unzähligen Toten, man schätzt sie auf bis zu 2000 Untersucht sind, wie gesagt, nur in Anführungszeichen bisher 1200. Die erzählen von der unfassbaren Brutalität der Schlacht. Und sie zeigen, dass die Gotländinger trotz leichter Überlegenheit keine Chance gegen das dänische Heer hatten. Die Untersuchung der Knochen zeigt, dass da Invaliden gekämpft haben. Jugendliche, junge Menschen, 16, 17, 18 Jahre oder Alte, über 60-Jährige. Das heißt, da wurde alles zusammengetrommelt, was irgendwie noch gehen konnte. Die am besten Gerüsteten, die tragen Kettenhemden. Andere gehen mit völlig veralteten Rüstungen aus dem 13., manchmal sogar aus dem 12. Jahrhundert in den Kampf. Aufsehen erweckt vor allem auch eine Rüstung, die erst aus der Wikingerzeit bekannt ist. Also da wurden wirklich die ganz alten Dinge ausgemottet. Ja, manche haben nur ihre bäuerlichen Klamotten an und damit überhaupt gar keinen Schutz. Schwerter haben nur die wenigsten. Viele kämpfen mit Äxten oder anderem, was man eben so tagtäglich auf dem Bauernhof verwendet. Und ihm gegenüber steht ein Heer aus Söldnern, kampferprobt, gut gerüstet mit den modernsten Waffen. Das heißt, es ist ein extremes Ungleichgewicht. 10% der gefundenen Schädel haben Löcher von Pfeilen. Andere Schädel sind von Schwerthieben gespalten, wieder anderen fehlt die Nase oder sie haben andere wirklich wüste Verletzungen. 14% haben einen gebrochenen Nacken, was darauf hindeuten könnte, dass sie schon am Boden lagen, also auch bäuchlings auf dem Boden lagen und von hinten getötet worden sind. Es muss ein schreckliches, ein brutales Blutbad gewesen sein. Schätzungsweise 2000 Mann sind am Ende tot, davon in Anführungszeichen nur 300 auf dänischer Seite. Das heißt, die Gotländinger verlieren eigentlich fast alle. Von anfänglich 2000 Mann überleben vielleicht gerade mal 300. Die Schlacht von Visby, die von den Gotländinger so verheerend verloren wird, zählt damit zu den blutigsten des schwedischen Mittelalters. Etwa die Hälfte, so schätzen manche Historiker, etwa die Hälfte der männlichen Landbevölkerung Gotlands ist tot. Und das hat dann natürlich auch gravierende Auswirkungen auf die nachfolgenden Jahre, bis sich da das Land wieder erholt, bis die Betriebe, die bäuerlichen Betriebe wieder normal arbeiten können. Das dauert viele, viele Jahre. Als die Massengräber geöffnet wurden, da waren die Archäologen überrascht. Denn die Knochen der Toten lagen nicht nur wild durcheinander in den Gräbern, die meisten hatten ihre Rüstungen noch an. So kamen mehrere Schädel zum Vorschein, die zum Beispiel noch in so Kettenhauben steckten. Also die Verlängerung des Kettenhemdes über den Kopf hinweg, dass eben auch der Kopf und der Nacken geschützt waren. Solche Kettenhauben, die hatten sie noch auf. Und das verwundert dann doch. Schließlich sind Rüstungen und Kettenhemden ja enorm wertvoll in dieser Zeit. Normalerweise werden sie den Toten ausgezogen und da nimmt man sie mit. Also die Toten werden noch geplündert letztendlich. Und alles, was irgendwie wertvoll war, wurde mitgenommen. Aber bei diesen nicht. Auffällig ist, dass zum Beispiel Messer oder Schilde kaum gefunden werden. Also Dinge, die man ganz, ganz schnell abnehmen kann, die werden offensichtlich mitgenommen. Aber die Dinge, die ein bisschen umständlicher auszuziehen sind, die bleiben bei den Toten. Das erweckt also den Anschein, als habe man die Toten so schnell wie nur irgend möglich begraben wollen. Vielleicht, weil es so warm war und die Leichen einen fürchterlichen Gestank verursacht hätten, hätte man sie nicht schnell in ein Massengrab geworfen. Vielleicht auch sind noch so Erinnerungen von der Pest, die ja erst wenige Jahre zuvor gewütet hat. Vielleicht sind da noch Erinnerungen wach und auch deswegen will man vielleicht die Toten möglichst schnell weghaben. Es wird ein Rätsel bleiben, man weiß es einfach nicht. Aber so wird dieser Fund ebenso einzigartig. Über 1000 Tote, die noch in ihrem Rüstzeug stecken, das erzählt viel über die Kriegstechnik der Zeit und über die Schlacht selbst. Wir erfahren ganz, ganz viel über die Menschen, wie sie sich gekleidet haben, wie sie sich gerüstet haben. Und deswegen sind diese archäologischen Funde auch so berühmt geworden. Aber da ist noch so eine zweite Sache, die die Schlacht berühmt gemacht hat. Und bei der die Bewohner Visbys alles andere als gut wegkommen. Denn darüber haben wir noch gar nicht so richtig gesprochen. Ich hatte es vorhin kurz erwähnt, die Stadttore blieben verschlossen. Und das blieben sie während der gesamten Schlacht. Manche Bewohner Visbys und die Stadtwachen, die schauten wohl sogar von der Mauer zu, wie die Bauern vor den Toren niedergemetzelt werden. Und selbst wenn fliehende Bauern versuchen, in die Stadt zu gelangen, irgendwie an die Tore hämmern, die Tore bleiben zu, bis die Hilfesuchenden von den Dänen niedergemacht werden. Vielleicht wollen die Bürger Visbys die Stadt und damit auch ihren eigenen Reichtum schützen, weil sie wissen, wenn sie die Bauern hineinlassen, dann werden sie belagert, dann werden sie beschossen, dann wird die Stadt vielleicht niedergebrannt, wie auch immer. Aber wohl zeigt sich auch hier, dass sich die Stadt Bewohner und die Gotlendinger, also die Bewohner Gotlands außerhalb der Stadt, dass sie sich auch nicht richtig zusammengehörig fühlen. Erzählungen vom Bürgerkrieg mögen vielleicht dem einen oder anderen in Erinnerung sein. Man traut sich nicht so wirklich, man will sich dann vielleicht eben auch nicht unbedingt unterstützen, man fühlt sich nicht zusammengehörig. Jeder denkt da erstmal an sich. Oder die Bürger eben an die Stadt Visby und die Gotlendinger an den Rest der Insel. Was auch immer die Gründe für die verschlossenen Stadttore sind, ehrenvoll ist das Verhalten der Stadtbewohner ganz gewiss nicht. Zwei Tage nach der Schlacht kapituliert Visby. Die Bürger unterwerfen sich Waldemar Atterdag und ehren ihn als ihren neuen König. Diese Szene, die wurde gemalt und dieses Gemälde, das prägt vielleicht auch so das Bild, das wir von dieser Schlacht oder vom Ausgang dieser Schlacht haben. Karl Gustav Hellqvist malte 1882 diese Szene, also 500 Jahre nach der Schlacht, die Szene, wie die Bewohner Visbys ihren Reichtum an Waldemar Atterdag oder an die Dänen übergeben. Das Gemälde heißt Waldemar Atterdag, Brandschatz Visby. Das heißt, da wird schon gleich eine Botschaft ausgesandt, er habe sie gebrandschatzt. Brandschatzung, das bedeutet, dass man unter der Androhung, eine Stadt niederzubrennen, von den Bewohnern eben ja alles Mögliche fordern kann, ihre gesamten Reichtümer, alles fordern kann. Dieses Gemälde, über 3 Meter breit, 2 Meter hoch, ist heute im Nationalmuseum in Stockholm zu betrachten. Es ist ein imposantes Gemälde. Und auf diesem Gemälde, da sitzt so auf der rechten Bildhälfte, dunkel und bedrohlich oder drohend, der dänische König Waldemar Atterdag. Ein bisschen erhoben auf so einer, ja kein Thron, aber so ein bisschen erhoben einfach sitzt er da. Und er schaut zu, wie die Bewohner Visbys all ihren Schmuck, ihr Geld, ihr Gold zusammentragen, bis sie 3 große Fässer mit Reichtümern gefüllt haben. Und, so eben die Drohung, wenn sie das nicht schaffen sollten, dann würde er die Stadt niederbrennen lassen. Die Drohung steht im Raum. In der Bildmitte, das ist so der einzige helle Punkt des Gemäldes, da steht eine Frau, die Haare offen, den Blick sehnsüchtig gen Himmel gerichtet, mit ihren beiden Kindern da. Eines der Kinder trägt gar eine blau-gelbe Tracht, also die schwedischen Farben. Ja, und eine Frau, die Haare offen, dann noch 2 Kinder, unschuldiger geht es kaum. Sie müssen sich der feindlichen Macht unterwerfen und sie werden ihrer schwedischen Freiheit beraubt, so die Botschaft. Ja, alles Trams, wie man in Schweden sagen würde. Quatsch. Eine große Legendenbildung. Der dänische König zeigt sie nämlich Visby gegenüber äußerst gnädig. Nachdem die Stadt sich unterworfen hat und dabei ist sicherlich auch eine beträchtliche Summe an Geld geflossen, das kann schon sein, dass der dänische König auch für die Männer, die er verloren hat, eine Entschädigung haben möchte, das kann schon sein. Aber er verschont Visby. Von Brandschatzung kann keine Rede sein. Vielmehr werden die Privilegien der Stadt bekräftigt, die prall gefüllten Lager der Kaufleute, die werden nicht angerührt. Die Kaufleute können also ihren Handel schon bald wieder aufnehmen. Für Visby hat sich im Grunde nur geändert, dass sie ihre Steuern an einen anderen König entrichten müssen. Woher also diese Legende von der angeblichen Brandschatzung Visbys? Möglicherweise wird die Legende vom bösen König Waldemar Atterdag, der hier Visby bedroht, deswegen in die Welt gesetzt, um das doch recht stark ramponierte Ansehen nach dem schmählichen Einsatz während der Schlacht etwas zu verbessern. Also, dass man sagen möchte, schaut her, auch wir müssen leiden. Wir haben letztendlich klug gehandelt, weil ansonsten hätte hier der Waldemar Atterdag alles niedergebrannt. Und auch wir sind jetzt Menschen, die die Freiheit verloren haben, die den Reichtum verloren haben, die ihm ganz schrecklich leiden müssen. Aber leiden muss nur und fast ausschließlich die Landbevölkerung. Nicht nur, dass fast 2000 Männer vor den Toren der Stadt niedergemetzelt worden sind, die Dänen ziehen nach der Schlacht auf der Insel umher und plündern, morden, vergewaltigen brutal. Die Landbevölkerung, die leidet also doppelt, während die Stadt an ihre goldenen Zeiten anknüpft. Zunächst jedenfalls. Der Handel, der floriert weiter. 1399, da segeln gleich viele Schiffe von Gotland nach Lübeck wie 40 Jahre zuvor. Das heißt, zunächst mal scheint sich nichts zu verändern. Und dennoch beginnt in dieser Zeit der allmähliche Abstieg der Stadt. Das hat aber weniger mit der Schlacht als vielmehr mit der politischen Situation zu tun. Gotland ist nun dänisch, ist aber immer wieder umkämpft. Für kurze Zeit herrscht auch mal der deutsche Orden auf der Insel. Später wird sie Rückzugsort für Piraten und andere, die ihre Kapernfahrten von hier aus starten. Das geht bis in die Zeit von Gustav Vasa hinein. die Vitalienbrüder, diese Piratenbande, das ist vielleicht das bekannteste Beispiel dafür, dass sich hier Piraten niederließen und all das beschädigt natürlich den Handel und damit auch den Reichtum der Stadt und damit auch von Gotland an sich. Ja, und so verliert Visby immer mehr an Bedeutung, bleibt lange Zeit dänisch, erst 1645 geht Gotland wieder an Schweden. Visby wird nie mehr zu jener Größe kommen, die die Stadt im 14. Jahrhundert hatte. Erblühen wird sie allerdings schon wieder, denn Visby mit seiner Stadtmauer, den vielen Ruinen und den Rosen, die sich an alten Häusern emporranken, gehört zu den schönsten Städten in Schweden. Ich würde sogar sagen, sie ist die schönste Stadt. Ich finde sie schöner als Stockholm, aber da scheiden sich sicherlich die Geister. 1995 entschied die UNESCO, die Innenstadt mitsamt der Mauer auf die Welterbeliste zu setzen. Wenn nicht gerade wieder eine Ladung Kreuzfahrtpassagiere abgeladen wird und die engen Straßen verstopft, dann lässt es sich hier wirklich herrlich durch die Altstadt, in der noch so vieles mittelalterlich ist, spazieren. Und dann lohnt auch ein Besuch im Gotlandsmuseum. Hier, wie auch im Historischen Museum in Stockholm, das wäre der andere Ort, den man aufsuchen könnte, sind Funde von der Schlacht zu besichtigen. Waffen, Knochen und eben auch solche Schädel, die noch in Kettenhauben stecken. Dort, wo die Toten gefunden wurden, an der Kursspätningen, da ist allerdings nicht mehr viel zu sehen. Auf einer großen Wiese erhebt sich ein hohes Kreuz und auch das kleinere Steinkreuz, das dem Ort den Namen gab, das steht noch hier. Aus der Laube, die der Bewohner Visbys 1905 hier errichten wollte, ist aber offensichtlich nie etwas geworden. Wenn du noch mehr über Visby erfahren möchtest, auch viel über die Kirchenruinen, warum da so viele Kirchenruinen stehen beispielsweise, darauf bin ich jetzt gar nicht eingegangen, weil das mit der Schlacht nichts zu tun hat. Das hat vielmehr mit der Reformation auch dann zu tun. Dann kannst du auf elchkuss.de noch weiterlesen. Da habe ich dir einen Artikel über Visby verlinkt und hier findest du auch ein paar Tipps für Cafés und Restaurants, wo du gut einkehren kannst in Visby. Heute ging es vor allen Dingen um die Schlacht vor den Toren Visbys, die für Gotland, für die Gotländer viel bedeutete, für die Stadt selbst, aufgrund ihres, ja, durchaus feigen, manche könnten vielleicht auch sagen, klugen Verhaltens, das ist die Frage der Perspektive, ja gar nicht so viel bedeutete, da der Handel zunächst mal weiter florierte. Aber eben für Gotland oder für das kollektive Gedächtnis in Gotland, da ist diese Schlacht von großer Bedeutung. Und dem kann man in den Museen, eben wie ich gesagt habe, in dem Gotlandsmuseum in Visby und dem Historischen Museum in Stockholm wirklich noch richtig gut nachspüren. Ja, damit sind wir durch mit diesem Teil der schwedischen Geschichte. Wenn du diese Arbeit von Elchkuss magst und schätzt, dann hinterlass gerne 5 Sterne bei Spotify oder bei iTunes und du kannst natürlich auch sehr, sehr gerne Elchkuss unterstützen. Dieses Projekt ist ein privates Projekt, es gibt kein großes Medienhaus im Hintergrund und deswegen bin ich auf deine Unterstützung angewiesen. Auf steady.de habe ich 4 Pakete geschnürt, von denen kannst du eines aussuchen. Den Link findest du natürlich auch in den Shownotes und damit kannst du Elchkuss unterstützen. Ich bin dir unfassbar dankbar für jede Form der Unterstützung, denn so kann der Podcast leben und sich weiterentwickeln. So kann ich dir noch mehr Schweden aufs Ohr bringen. Vielen Dank, wenn du Elchkuss unterstützt. Du bist großartig. Und ich wünsche dir nun eine großartige Woche. Hade so gut. Yes. Elchkuss, der Podcast für Schweden.